ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Tödlich beleidigt. Den Ukraine-Krieg überlebt. In Bayern ermordet. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und ein herzliches Servus an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo, Herr Schmidt.
Sie kennen ja ohnehin immer fast meistens alles und sowieso, lieber Thomas Fischer. Aber wie steht es um Ihre Bekanntschaft mit Friedrich Wilhelm Plumpe?
Der ist mir, muss ich wirklich gestehen, wenn ich mich recht entsinne, noch nie begegnet.
Friedrich Wilhelm Plumpe, auch F.W. Murnau genannt. Bedeutender Regisseur, unter anderem Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, natürlich kenne ich Murnau, natürlich kenne ich das Unfallklinikum. Ich weiß, dass es einen Intensivtransporthubschrauber Murnau von diesem Unfallklinikum gibt. Aber irgendwie bei diesem Fall hatte ich stets Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, vor Augen. Dieses ikonische Bild von
Max Schreck
und diesen spinnenartigen Fingern und dem hochgeschlagenen Kragen. Keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt eigentlich angenommen, dass wir wissen, dass es um Herrn Plumpe geht, dass Sie F.W. Murnau identifizieren.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht das assoziiert.
Aber Murnau ist für Sie auch aus vielerlei Hinsicht wahrscheinlich ein total gängiger Begriff.
Nein, ich kenne natürlich den Namen des Regisseurs, aber ich habe den gar nicht mit dem Ortsnamen in Verbindung gebracht. Murnau kenne ich weder im Murnau noch den Staffelsee. Gehört zu meinem Wahrnehmungsbereich.
Noch keine Segelpartie auf dem Staffelsee bei Ihnen im Hause Fischer. Genau, es gibt, wenn wir es geografisch betrachten, verschiedene Murnaus, Murnaui. Wie ist der Plural? Murnauen. Jedenfalls reden wir von dem am Staffelsee. Wir reden von dem mit der BG-Klinik, die deutschlandweit bekannt ist. Und genau wegen dieser Klinik waren die Opfer im heutigen Fall in Murnau. Hören wir rein, worum es geht.
Die beiden ukrainischen Staatsbürger waren Kriegsopfer und als solche im Murnauer Unfallkrankenhaus in Behandlung. Ein 57-jähriger russischer Staatsbürger hatte die beiden Mordopfer in der Nähe eines Supermarktes offenbar im Streit erstochen.
Mich macht noch mehr irgendwie schmerzhaft, dass viele denken, wenn ich töte im Namen Gott oder im Namen meines Volkes, ich tue was Gutes.
Wir haben im Moment keinen zwingenden Hinweis, dass das sozusagen eine Widerspiegelung der Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine wäre.
Den Krieg in der Ukraine haben sie schwer verletzt überlebt. Mit der Behandlung in Murnau und der Expertise der dortigen Ärzte haben sie, ich glaube, man darf das so sagen, ganz großes Glück gehabt. Und doch endet ihr Aufenthalt dort tödlich. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Um den Krieg in der Ukraine sei es nicht gegangen. Das lässt der 58 Jahre alte Russe seinen Verteidiger gleich zu Prozessbeginn erklären. Die beiden ukrainischen Soldaten hätten ihm eine Flasche Wodka weggenommen und ihn beleidigt. Daraufhin habe er aus seiner nahegelegenen Wohnung ein Messer geholt, um sie einzuschüchtern. Dann seien ihm die Sicherungen durchgebrannt. Am 27. April 2024 sticht Juri J. im oberbayerischen Murnau mit einem Messer mehrfach auf die beiden Ukrainer ein. Volodymyr K. und Vyacheslav B., 36 und 23 Jahre alt, überleben den Angriff nicht. Juri J. selbst verletzt sich an den Händen. Eine Blutspur führt die Polizei direkt zu seiner Wohnung. Gut eine Stunde nach der Tat wird er festgenommen. Gegenüber der Polizei sagt er, dass er Russe sei. Die Opfer beleidigt er als Ukrainer-Nazis. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen. Juri J. ist Anfang der 1990er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland gekommen und mehrfach vorbestraft. Öfter schon saß er mit den beiden ukrainischen Soldaten in Murnau in der Nähe eines Einkaufszentrums zusammen, um Bier und Wodka zu trinken. Die beiden Ukrainer hielten sich zur Reha in Oberbayern auf. Sie waren kriegsversehrte Soldaten und in der Unfallklinik Murnau operiert worden. Die beiden ukrainischen Soldaten haben den Krieg in ihrer Heimat überlebt. In Deutschland wurden sie von einem Russen getötet. Das Landgericht München verurteilt Juri J. am 7. März 2025 wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Nach Überzeugung der Richter kam es an jenem Tag im April gegen 17 Uhr zwischen den Männern zu einem Streit über den Krieg in der Ukraine. Wolodymyr K. habe Juri J. beleidigt, dieser sei verärgert nach Hause gegangen und eine Viertelstunde später mit einem Messer zurückgekehrt. Nach Feststellung des Gerichts habe er dann von hinten auf den sitzenden Wolodymyr K. eingestochen. Anschließend habe er Wjatscheslaw B. getötet, um unerkannt zu fliehen. Das Gericht geht von heimtückischem Mord und Mord in Verdeckungsabsicht aus. Anders als die Generalstaatsanwaltschaft sehen die Richter und Richterinnen keinen übersteigerten russischen Nationalismus als handlungsleitendes Motiv. Das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe liegt nach Überzeugung der Kammer nicht vor.
Lieber Thomas Fischer, wie gehen wir an diesen Fall ran? Ich habe irgendwie so drei Grundprobleme identifiziert für mich. Wir haben das eigentliche Tatgeschehen, die unterschiedlichen Mordmerkmale, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Ich glaube, das lohnt zu besprechen, ist aber vielleicht auch nicht, korrigieren Sie mich, aber nicht so rasend kompliziert. Dann haben wir die Frage der ideologischen Verstrickung dieser drei Personen, eben auch vor dem Hintergrund von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Und dann haben wir wirklich beträchtliche Blutalkoholkonzentrationen. Fangen wir beim eigentlichen Tatgeschehen an, diesen beiden vom Landgericht unterschiedlich gewerteten Morden, heimtückisch und zur Verdeckung einer Straftat?
Ja, ganz allgemein muss man natürlich sagen, zur Einordnung der Tat, das waren halt drei Säufer, um das mal klar zu sagen. Ja. Die hockten
mich da. Beschlich diese Befürchtung, aber dass Sie das so explizit jetzt sagen, gut, die Konzentrationen sind bemerkenswert, 2,6, 3,16, 2,2.
Ja, also der Täter hatte 2,6 rückgerechnet, aber nicht lang zurückgerechnet. Der hat schon ungefähr so 2,6 wahrscheinlich in der Größenordnung gehabt. Aber das waren ja, sagen wir mal, harte Trinker, alle drei. Und die sind dann schon einiges gewohnt. Und der Angeklagte hat auch bei seiner Festnahme nicht den Eindruck gemacht. Also er wirkte alkoholisiert, aber wohl eher durch den starken Geruch nach Wodka. Also jedenfalls, ganz allgemein gesagt, natürlich fällt es nichts auf. Ein Russe, zwei Ukrainer. Da kommt man natürlich leicht auf den Gedanken, dass es eine Rolle gespielt hat. Aber es war, ich will nicht sagen, es war der Alkohol, aber es ist halt eben das sogenannte Trinkermilieu. Die hockten da halt, die Ukrainer, glaube ich, häufiger als der Russe, aber also zwei, dreimal die Woche hockten die da zusammen in so einem Steinrondell in der Nähe des Supermarktes und holten sich aus dem Supermarkt halt was zu trinken und konsumierten das dort. So, und weiß man natürlich, wenn man solche Lagerplätze im Trinkermilieu kennt, dass da immer irgendwie so die Stimmungen da stark schwankend sind, ja. Je nachdem, wie viel die schon drin haben und wer da jetzt wieder da ist, wenn sie nicht leiden können und so ein Zeug.
Oder wer vorbeikommt, über wen man sich freut, weil er was Neues mitbringt.
Irgendeinen Anlass gibt's ja immer. Da wird halt immer rumgelabert und rumgegrölt und Schreie ausgestoßen, irgend so Zeug. Und irgendeinen Anlass für Streit gibt's ja auch immer. So in dem Milieu muss man sich das halt vorstellen. Und
sie werden alle voneinander die Geschichten gekannt haben. Die Ukrainer werden gewusst haben, er ist Russe. Der Russe wird gewusst haben, die sind ukrainische Soldaten. Und offensichtlich hat das lange nicht gestört.
Ja, es hat vielleicht immer so ein bisschen gestört, aber man hat sich da, glaube ich, nicht so intensiv drüber ausgetauscht. Obwohl der Täter, der Russe, natürlich sein Russischsein sehr spektakulär zum Ausdruck brachte. Also er trug eine Jacke mit einer großen russischen Flagge oder ein T-Shirt, wo drauf stand, ich bin stolz, ein Russe zu sein. Und war auch insgesamt auf die Ukraine und die Ukrainer in keiner Weise gut zu sprechen. War begeistert über den Krieg. Das haben irgendwelche Nachbarn oder die ihn sonst so kannten als Zeugen angegeben. Also auf dem intellektuellen Niveau, auf dem er sich befand, war er in hohem Maße politisiert, ja, und hielt alle Ukrainer für Nazis zum Beispiel. Also die typische russische Propaganda. Und die Ukrainer, die haben ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass sie Soldaten sind. Es waren ja kampferprobte Soldaten, die auch deutlich jünger waren als er. Der eine war, glaube ich, 39, der andere 23. Der Täter war 58. Der war denen also eigentlich körperlich unterlegen. Allerdings hatten beide solche Fixierungen ihres jeweils linken Arms. Diese Arme waren verletzt worden durch Kriegseinwirkungen. Und die waren praktisch schon geschient und fixiert und die konnten den linken Arm nicht bewegen. Das spielt für den Ablauf dann auch eine Rolle. denn es war ja niemand dabei. Diese Tat ist im Grundsatz unbeobachtet geschehen. Das war ja auch der festgestellte Grund, warum das Opfer B dann erstochen hat, weil er dachte, das ist der Einzige, der mich gesehen hat und er kennt mich auch und den bringe ich jetzt auch um. So hat es das Landgericht festgestellt. Und man weiß nur, er ist nach Hause gegangen um 17 Uhr. Da ist er nach 10 Minuten oder 15 Minuten zurückgekommen, das war dann 17.15 Uhr, da ist er an irgendeiner Videokamera vorbeigelaufen, zu dem Platz wieder hin und nach 3 Minuten ist er schon wieder zurückgekommen. Das heißt, die Sache ging sehr schnell. Das war eine der Indizien, die die Kammer dann zur Feststellung dieses Tatablaufs gebracht hat. Und die Frage mit der Heimtücke, die ist auch, sagen wir mal, in einer komplizierten Beweiswürdigung so festgestellt worden. Also erstens, die haben sich darum gestritten, sind dann beobachtet worden. Während des Streites hat dann irgendeiner, der da aus dem Supermarkt kam oder vorbeikam, hat dann gesagt, der Täter und das Opfer 1, also der K, standen sich Kopf an Kopf gegenüber und starrten sich an. Also man kann sich da vorstellen, zwei Besoffene, die sich da hochaggressiv jetzt anstarren. Und da sollen also schlimme Worte gefallen sein, wobei alte Schwuchtel noch das allerfreundlichste der ganzen Worte war, die ich nicht wiederholen muss. Aber alles war so auf homophober Ebene, sagt der Angeklagte. Ja, man war ja nicht dabei. Das war sein Vorbringen und da sah er dann doch, sagen wir mal, sehr enttäuscht gewesen und habe dann gedacht, also das kann ich denen nicht durchgehen lassen. Und außerdem war es der Alkohol, weil immer, wenn er besoffen ist, dann neigt er zur Gewalt. War ja auch 5 Jahre schon mal im Gefängnis wegen irgendwelcher Gewaltdelikte. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat dieses Outdoor-Messer geholt, das er daheim hatte. Die Bild-Zeitung hat dann ein Symbolbild eines Outdoor-Messers, so ein riesengroßes Foto veröffentlicht. So ein Messer war es. So, und damit ist er dann, wie gesagt, um 17.15 Uhr zu dem Platz zurückgegangen. Und er hat beide Personen, insbesondere durch Stiche in den Hals, getötet. Und zwar nach den Feststellungen des Landgerichts den K. zuerst, also den, mit dem er sich gestritten hat. Der andere hat ja damit offenbar gar nichts zu tun, der Jüngere. Und das schließt die Kammer daraus, dass die Stiche das Opfer im Sitzen getroffen haben. Er hat ja sich dahin eingelassen, dass er dahin zurückgegangen ist und hat den mit dem Messer gedroht und dann ist er auf ihn zugegangen und dann plötzlich ist er in Trance verfallen und hat um sich gestochen. Ich war wie in Trance. Das hat ihm die Kammer jetzt nicht geglaubt. Die haben gesagt, wenn der mit dem Messer gedroht hätte, dann wäre ja keine Arglosigkeit mehr da gewesen, aber dann wäre der garantiert nicht sitzen geblieben.
Man steht üblicherweise auf, wenn man entweder laufen oder wehren möchte. Ja.
Also dann wäre der nicht sitzen geblieben. Und getroffen hat er ihn von hinten schräg links, also da, wo der den Arm nicht bewegen konnte. Ja. Das Opfer hat auch nur eine ganz minimale Abwehrverletzung gehabt an der rechten Hand, weil er sich noch versucht hat, nach links umzudrehen, weil er im letzten Moment irgendwie den Schatten hinter sich gesehen hat oder so. Und er hat ihn halt 4-mal, glaube ich, in den Hals gestochen, hat ihm praktisch den ganzen Hals und die Halsschlagadern durchgeschnitten und da ist er dann binnen kürzester Zeit verblutet. Und im unmittelbaren Zusammenhang damit hat er dann den 23-Jährigen ebenfalls angegriffen und ebenfalls in den Hals und durch den Hals gestochen, sogar so durch den Hals gestochen, dass es auf der anderen Seite wieder rausgekommen ist und noch eine Wunde in der Schulter verursacht hat. Also der hat schon brutal, muss man sagen, also mit aller Kraft
zugestochen. Das ist ein Punkt, wo das Wort Vernichtungswillen in den Sinn kommt, oder?
Ja. Und daraus hat die Kammer dann geschlossen, dass da keinerlei Abwehrverletzungen waren und dass der, wie der Sachverständige festgestellt hat, durch die Blutabrinnspuren, dass der im Sitzen getroffen worden ist, hat die Kammer geschlossen, dass er von hinten gekommen ist und dass es da keine weitere Konfrontation mehr gab. Und er hatte vorher eingekauft in diesem Supermarkt und hat dann seine ganzen Einkäufe mitgenommen, als er nach Hause gegangen ist. Allerdings, er hat ja gesagt, er habe großzügig, wie er ist, seine Wodkaflasche, die er frisch gekauft hatte, rumgereicht, damit die anderen auch mal ein Schlückchen davon abkriegen. Und dann habe der K. einen zu großen Schluck genommen. Und dann habe er gesagt, das reicht jetzt, saufe nicht so viel von meinem schönen Wodka, weil er hat sich ja als Vollalkoholiker, als absolut Süchtigen dargestellt und hat gesagt, ich wollte ja den Wodka nach Hause mitnehmen und ich habe Angst gehabt, dass ich dann am Abend nicht mehr genug habe. Und dann hat der K. aber die Flasche nicht mehr rausgegeben. Und das sei dann irgendwie der Grund für diese Streiterei gewesen. Und dann hat er dann seine ganzen Einkäufe mitgenommen, bis auf die Wodkaflasche. Dann hat er die beiden umgebracht und dann ist er wieder heimgegangen. Hat aber die Wodkaflasche immer noch dagelassen. Was jetzt mit seiner Anlassung, ich hatte große Angst um meinen Wodka und wollte den zurückerobern, nicht zusammenpasst. Und dann hat er ja, das ist ja auch ein skurriles Detail, durch diese Wucht seiner Messerstiche hat er sich selber relativ umfangreich verletzt an der Hand. Und es hat massiv geblutet.
Und wirklich so eine klassische Blutspur in Murnau hinterlassen. Ja,
ja. Dann hat er sogar noch einen Umweg gemacht durch den Biergarten, damit das nicht zu seiner Wohnung lief. Hat aber immer weiter getropft. Und da ist dann so eine Polizeigruppe hinterhergegangen und haben dann diese Blutspur und die führten direkt zu seiner Wohnungstür. Also auch erstaunlich. Ne? Und deshalb ist man dann dazu gekommen, die Zeit hat geschrieben, an diesem friedlichen Sonnentag, dass er da einen Heimtücke und einen Verdeckungsmord begangen hat.
Murnau ist, glaube ich, prinzipiell ein sehr friedlicher Ort.
Es war an einem friedlichen Sonnentag mit Bezug auf den Ukraine-Krieg.
Von Genesung und in früheren Zeiten Künstlerkolonien geprägt. Franz Marc war dort. Hilft uns jetzt aber irgendwie nicht bei der Bewertung dieses Falles. Nein. Oder der friedliche Ort ist vielleicht dann doch eher dem dramatischen Text geschuldet. Machen wir an die strafrechtlichen Fragen einen Haken und sagen, wir haben die Mordmerkmale verstanden. Die besondere Schwere der Schuld resultiert aus den zwei Mordmerkmalen, aus den zwei Taten?
Ja, wobei das Landgericht, glaube ich, in Tateinheit abgeurteilt hat. Da habe ich ein bisschen Zweifel, ne? Weil sie sagen, es war ein enger zeitlicher und örtlicher Zusammenhang. Aber sie stellen ausdrücklich fest, dass er, als er angefangen hat, nur den Vorsatz hatte, den K. zu töten. Und erst als er den K. getötet hatte, kam ihm dann die Idee, jetzt könnte er oder sollte er, müsste er auch noch den B. töten. Also das war ein völlig neuer Entschluss, so ist es festgestellt.
Jetzt sind wir aber an der strafrechtlichen Delikatessentheke. Das ist ja für, glaube ich, Nicht-Juristen wirklich nur ganz schwer zu erklären, warum wir jetzt an dieser Stelle nicht zweifeln, dass zwei Menschen ermordet worden sind, auch die zwei Mordmerkmale sehen und jetzt eigentlich, ich überspitze es, aber eigentlich nur spitzfindig daran rummachen, ob diese zweite Tat mit der Verdeckungsabsicht jetzt irgendwie noch zu der ersten gehört oder nebendran steht. Für Nicht-Juristen würde ich Sie bitten, das nochmal ein bisschen aufzufächern.
Naja, im Grundsatz, zunächst mal sind das ja zwei Handlungen und diese Handlungen sind auch jeweils einzelne Taten. Jetzt ist halt die Frage, wie man diese Taten zusammen, was wären das getrennt voneinander zu beurteilende Taten?
Wozu wir, glaube ich, beide tendieren.
Wäre das Verhältnis zwischen denen eine sogenannte Tatmehrheit, also eine Mehrheit von Taten. Und Tat in diesem Sinne ist sozusagen das tatsächliche Geschehen, die Verwirklichung des Tatbestands. Und jetzt kann es aber sein, dass zum Beispiel durch eine Handlung mehrere Straftatbestände verwirklicht werden. Also jemand schießt durch ein geschlossenes Fenster eine andere Person ins Bein. Das ist eine gefährliche Körperverletzung und eine Sachbeschädigung. Und da das durch eine Handlung, nämlich einen Schuss geschehen ist, steht das in sogenannter Tateinheit. Es ist nur eine Tat. Dann werden aber die beiden Taten zu einer Handlung im Rechtssinne zusammengezogen und das führt auch nur zu einer Strafe. Die Strafe wird bei der Tateinheit aus dem Delikt mit der höheren Strafdrohung genommen, aus dem Strafrahmen. Es sind also nicht zwei Strafrahmen dann und zwei Strafen, sondern es wird nur eine Strafe für die Tateinheit ausgeurteilt. Bei der Tatmehrheit ist es so, dass zwei Einzelstrafen gebildet werden und dann muss aus diesen beiden Einzelstrafen eine sogenannte Gesamtstrafe gebildet werden. Diese Gesamtstrafe, das ist alles im Gesetz geregelt, § 54, die muss höher sein als die höchste Einzelstrafe und niedriger als die Summe der Einzelstrafen. Also 1 und 3 wären ja 4, das darf es nicht sein. Und es muss höher sein als 1. Also 1 Jahr 1 Monat bis 3 Jahre 11 Monate. Das wäre der Strafrahmen. Und in diesem Gesamtstrafenrahmen muss dann die konkrete Gesamtstrafe gebildet werden nach den üblichen Strafzumessungskriterien und Regeln. Und eine dieser Regeln ist dann bei der Gesamtstrafe natürlich, dass man sagt, in welchem Verhältnis stehen die beiden Taten zueinander. Sind die motivatorisch eng miteinander verbunden oder liegt das ganz weit auseinander und so weiter und so weiter. Und je enger die zusammengehören, desto mehr wird man wahrscheinlich die Strafe zusammenziehen.
In der Strafe ist es ja relativ egal, weil lebenslang steht
hier ist es auf egal. Beiden Seiten. Es steht auch ausdrücklich im Gesetz bei 2 lebenslangen Freiheitsstrafen oder auch nur eine lebenslange Freiheitsstrafe da ist und dann noch zeitige Freiheitsstrafen, dann ist die Gesamtstrafe immer lebenslang. Also wir verhängen in Deutschland nicht 7-mal lebenslang plus 800 Jahre oder so wie in Amerika. Oder es gibt ja auch andere Staaten, die dann alles zusammenzählen, also kumulativ die ganze
Zeit. Genau, wobei früher auch in Deutschland so Strafen mit mehrfach lebenslang möglich waren.
Könnte sein. Im Ordnungswidrigkeitenrecht ist ja so, dass die Geldbußen, die da verhängt werden, die werden alle addiert. Da gibt es diese Gesamtstrafenbildung nicht, Gesamtgeldbußenregelung. Jetzt stellt sich hier die Frage, Wie war es denn hier? War das Tateinheit? Ist das eine Handlung? Oder sind es zwei verschiedene Handlungen? Für zwei verschiedene Handlungen spricht insbesondere erstens, dass es sich um zwei höchstpersönliche Rechtsgüter handelt. Das ist eine Regel. Regeln werden gebildet, damit man die von den Ausnahmen abgrenzen kann. Und eine Regel sagt, dass bei höchstpersönlichen Rechtsgütern in der Regel Tatmehrheit vorliegt. Es sei denn, dass sich die Handlung wirklich unmittelbar auf die mehreren höchstpersönlichen Rechtsgüter richtet. Ein Mensch wirft in einen Raum, wo fünf Menschen drin sind, eine Handgranate, weil er die töten will. Er
meint alle fünf.
Ja. Meint alle fünf und dann wird das nicht mehr getrennt. Das ist Mord in fünf tateinheitlichen Fällen. Und sozusagen hier die Höchstpersönlichkeit des Rechtsguts Leben spricht für Tatmehrheit und dass er einen neuen Vorsatz fasst, spricht für Tatmehrheit. Denn er setzt ja neu zu der zweiten Tat an. Für die Tateinheit spricht, dass es sich um ein Geschehen, die Kammer hat es gesagt, von maximal einer Minute gehandelt hat, weil er ist ja hingegangen, nach drei Minuten kam er schon wieder zurück und musste aber zwischendurch noch dahin laufen und auch wieder zurücklaufen. Also zu seinen Gunsten haben die das angenommen. Es kommt im Ergebnis nicht darauf an, er hat ja deshalb nicht weniger gekriegt. Wir haben zu seinen Gunsten angenommen, dass das sozusagen eine sogenannte natürliche Handlungseinheit war. Das ist wieder so ein Sonderfall der Tateinheit, nämlich keine Tateinheit aus rechtlichen Gründen, sondern aus tatsächlichen Gründen. Ne? Weil es in einem so kurzen, unmittelbaren Sachzusammenhang steht, dass man das Ganze als eine einheitliche Handlung betrachtet. So haben wir das gesehen. Das hätte man hier auch anders machen können, das ist der Kammer schon bewusst gewesen. Und sie haben gesagt, wir nehmen aber mal zu seinen Gunsten an, dass das jetzt eine natürliche Handlungseinheit war.
Der Revisionsrichter in Ihnen hat ein bisschen den Kopf gewogen und sagt, könnte man auch anders sehen.
Also jetzt so nur vom Lesen her hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht, aber das ist jetzt ja nicht unvertretbar, es ist ja kein Rechtsfehler. Also die haben das halt so gesehen und das ist, glaube ich, tatrichterliche Würdigung.
Ja, machen wir an die im Kern juristischen Punkte anhaken. Über den Alkohol haben wir eigentlich auch schon gesprochen oder wäre da noch was zu ergänzen?
Der ist umfangreich begutachtet worden. Überhaupt muss man ja sagen, das Urteil ist ja dafür, dass der von Anfang an ein, in Anführungszeichen, Geständnis, was immer man davon halten soll, er hat das selber nicht vorgetragen. Das hat ja alles sein Verteidiger vorgetragen. Und der hat schon gewusst, wie man mit einem Stück Vorwurf verhindert oder umgeht. Das hat man ihm aber nicht geglaubt. Und das Urteil ist ja außerordentlich akribisch. Also unendlich viele Zeugen sind vernommen worden, fand ich ja. Jeder Polizeibeamte, der da rumgestöbert hat, der hat irgendwie gesagt, ja, ich habe auch einen Blutstropfen gefunden und so weiter und so weiter. Also außerordentlich akribisches und kleinteiliges, muss man sagen, auch ja jetzt ohne das pejorativ zu meinen, einfach überraschend langes Urteil. So, aber das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass da die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt hat.
Das wäre genau auch meine These. Und ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, bewundern Sie oder mäkeln Sie über die umfangreiche?
Ne, ich habe das eher mäkelig gemeint, weil man muss auch alles lesen. Und bis ich dann mich durch die DNA-Seiten durchgelesen hatte, ist schon einige Zeit vergangen. Die haben also einen DNA-Gutachter da beigeholt, obwohl es ja klar war, dass der ist nach Hause gegangen, hat die Hose sofort ausgezogen. Und hat das Messer von Blut gereinigt, es war aber immer noch Blut dran und hat die Hose ausgewaschen, die natürlich völlig vollgeblutet war von seiner eigenen Verletzung. Und hat es ja auch gleich zugegeben. Also warum man da jetzt noch umfangreiche DNA-Untersuchungen an dem Messer macht und die beiden anderen waren offensichtlich tot, ist mir nicht so völlig klar geworden. Aber bitte, es ist gemacht worden und wie es dann der Richter macht, der so ein DNA-Gutachten ja jetzt wahrscheinlich nicht selber machen könnte, deshalb hat er einen Sachverständigen, wird das dann in seiner ganzen epischen Breite in allen Allelen dargestellt und die Trillionenwahrscheinlichkeit ausgerechnet und so weiter. Also man hat schon was zu lesen.
Ich kenne es aus der Hauptverhandlung, so etwas kann ein langer Tag werden.
Ja. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass halt gesagt wurde, ja, jetzt hat Putins Krieg Deutschland erreicht. Ja, und dann der General hat das übernommen und da wurde jetzt gesagt, jetzt sind wir auf der Suche nach dem Putin-Mörder. Bild nennt ihn in gewöhnlicher Direktheit Messerkiller, aber es bestand ja der Verdacht, dass das jetzt alles sozusagen eine politische Auseinandersetzung ist.
Und dieser Verdacht ist ja nicht abwegig. Also natürlich, da ist die Vorgeschichte, wir haben es besprochen, offensichtlich sitzen die da schon länger und trinken miteinander. Offensichtlich wusste jeder vom anderen ungefähr so die Lebensgeschichte und ich unterstelle auch die ideologische Verortung und eine ganze Weile kommt man miteinander aus. Dann geschieht aber diese brutale Tat Und dann sagt er bei der Festnahme, sinngemäß, ich habe es jetzt nicht in der genauen Formulierung vor Augen, ist ja ein ukrainisches Nazischwein gewesen.
Genau.
Da den Staatsschutz hinzuzuziehen, finde ich jetzt nicht gänzlich abwegig.
Was heißt abwegig? Abwegig ist das vielleicht nicht, aber Staatsschutz, also dass dieser seit 1992 in Deutschland befindliche Alkoholiker jetzt irgendwie im Auftrag des russischen Geheimdienstes unterwegs war, um in Deutschland Krieg zu führen gegen ukrainische Kriegsverletzte, das ist ja nun wirklich nicht sehr wahrscheinlich.
Und da erlaube ich mir den kleinen kurzen Werbeblock und möchte auf den anderen Podcast hinweisen, an dem ich mitwirke, Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Da haben wir in der aktuellen vierten Staffel mit einer ganzen Reihe von, es gibt das hässliche Wort, Wegwerfagenten, jedenfalls nützlichen Idioten, die für ein kleines Geld zu den unterschiedlichsten Dingen gekauft werden. Ich glaube nicht, dass das hier so war, aber dass das von vornherein abwegig ist.
Gut, da bin ich einfach anderer Meinung. Die sitzen da seit Monaten oder seit Wochen und saufen sich dreimal die Woche zusammen die Hucke voll. Wenn der da im Auftrag der GPU unterwegs gewesen wäre, man weiß auch nicht genau, wie man ihn hätte anwerben sollen, um dann da irgendwelche harmlosen, also irgendwelche Soldaten, die in Deutschland zur Rehabilitation und zur Operation sind, zu ermorden. Das würde mich schon sehr überraschen. Dass der aus politischen Hassgefühlen und so weiter gehandelt hat, daran habe ich wenig Zweifel, muss ich sagen.
Und ex post würde ich auch nicht unterstellen, dass das hier eine Geheimdienstoperation war, aber ich habe es aus der Perspektive betrachtet, die Ermittlungen gehen los, man hat die Aussagen, man hat das Setting, dass da die Staatsanwaltschaft, was wird das sein in Murnau?
Na gut, wenn das aber jetzt ein russischer Auftragsmord war, dann liegt ja auch nicht nahe, dass der die Polizei damit begrüßt, dass er sagt, jetzt habe ich die Nazischweine aus der Ukraine umgebracht. Das wäre ja doch, sagen wir mal, für so einen Agenten eine relativ ungeschickte Einlassung.
Na gut.
Also,
na gut.
Meine ich mal so, ja. Es ist jedenfalls nicht rausgekommen. Und es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Der General hat die Ermittlungen übernommen. Und die Kammer hat dann gesagt, es ist nicht feststellbar, dass das aus übersteigertem Nationalismus war, was sie dann wahrscheinlich als niedrigen Beweggrund gewertet hätten.
Ja, nun gut, wir sitzen, es ist allgemein bekannt, hier gerade bei der Produktion in Baden-Baden. Ich darf aus dem Stadtbild von Baden-Baden berichten, Auseinandersetzungen und Gemeinsamkeiten mit und ohne Trinken zwischen Ukrainern und Russen sind hier an der Tagesordnung. Ich darf ganz persönlich sagen, es ist für mich manchmal auch wirklich erstaunlich bis verstörend, wie man auch wirklich wüst miteinander feiern kann in Anbetracht dessen, was in der Heimat passiert. Aber es ist Realität. Und es ist aber auch Realität, dass, wie vermutlich bei allen größeren Gelagen, völlig unabhängig von Ideologie, mit dem gesteigerten Alkoholkonsum die Aggressivität steigt.
Ja, also das Wort feiern wird ja sehr gerne benutzt in diesem Zusammenhang, aber es geht ja immer um Saufen. Ja, das Feiern besteht ja immer im Trinken großer Mengen von Alkohol und das wird dann Feiern genannt. Im Wesentlichen geht es ja um die Gelegenheit, Alkohol zu konsumieren. Und zwar nicht ganz alleine, sondern mit anderen zusammen, die dann auch was dabei haben. Das ist halt dieses typische Trinkermilieu, in dem sich das abspielt. Ja. Und wir wissen ja, dass Alkoholismus in den beiden genannten Ländern noch deutlich verbreiteter ist als bei uns.
Haben wir diesen Fall damit mit Blick auf Ideologie, Alkohol und Strafrecht umfassend behandelt?
Man könnte höchstens noch kurz auf die Schuldfähigkeit zu sprechen kommen. Das Landgericht hat gesagt, trotz 2,6 Promille, weder war die Schuldfähigkeit aufgehoben, noch war sie auch nur erheblich eingeschränkt. Sondern der ist so trinkgewohnt, hat sich auch so verhalten, hat gleich die Spuren verwischt oder jedenfalls zu verwischen versucht. Und mit Hilfe eines Sachverständigen und eines Rechtsmediziners haben sie dann gesagt, der ist voll schuldfähig gewesen. Ja. Natürlich enthemmt und so weiter, es hat ihm aber jetzt keine Strafmilderung eingebracht.
Wenn wir an dem Punkt sind, Sie haben vorhin auch im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum das Wort rückgerechnet auf die Alkoholkonzentration verwendet. Wir haben das auch schon in diesem Podcast besprochen, aber vielleicht passt es an dieser Stelle nochmal ganz gut. Gibt es ja immer zwei Richtungen, in die man rechnen kann. Wie hoch kann es maximal gewesen sein und was ist zugunsten des Angeklagten anzunehmen, wenn man nicht genau weiß, wie das Trinkverhalten war.
Immer das, was ihm nützt. Wenn es darum geht, dass eine bestimmte Blutalkoholkonzentration zu einer Strafbarkeit führt, zum Beispiel bei Trunkenheit im Verkehr,
dann wird sie niedrig
gerechnet. Dann wird sie möglichst niedrig gerechnet und die ersten zwei Stunden werden nicht mitgerechnet und so weiter. Und wenn es darum geht, seine Schuldfähigkeit festzustellen, wird mit 0,2 zurückgerechnet plus einmal ein Zuschlag. Das heißt, es wird zu seinen Gunsten eine rechnerisch möglichst hohe BAK zur Tatzeit. Es geht ja immer um den Moment der Tat. Und sagen wir mal, im Durchschnitt ist es so, dass der Mensch ungefähr 0,15 Promille pro Stunde abbaut. Es fängt ja sofort an mit der Resorption. Mit dem ersten Schluck fängt ja dann alsbald schon die Resorption und der Abbau des Alkohols an. Und da muss man dann halt das zurückrechnen zu seinen Gunsten, also zugunsten des Täters. Man kann keine individuelle Rückrechnung machen, ne, sondern man nimmt halt zugunsten an, dass 0,2 pro Stunde plus ein einmaliger Sicherheitszuschlag von nochmal 0,2 dann anzunehmen sind. Und dann kommt man auf eine möglichst hohe BRK, deren Aussagekraft umso mehr abnimmt, je länger die Rückrechnungszeit ist. Ja.
BRK ist wenn Blut, Sie mit so einer, mit so Alkohol, mit so einer Konzentration.
Wenn Sie mit so einer hohen Sicherheitsmarge zurückrechnen, kommen Sie ja auf teilweise, wenn das dann, was weiß ich, 14 oder wie viele Stunden zurückliegt, BRK-Werte, die man gar nicht überleben würde, rein rechnerisch. Und da muss gesagt werden, das hat keinen Sinn, damit zu rechnen. Ja, wenn der 5,1 Promille gehabt hätte, dann wäre er mindestens bewusstlos oder komatös gewesen. Und deshalb sagt man dann, da müssen wir uns halt nach dem äußeren Verhalten und nach den Indizien richten. Der hat hier weder geschwankt noch, er hat das zwar alles angegeben, aber er ist auch gesehen worden beim Gehen und er hat also weder geschwankt noch gestolpert und hat auch klar gesprochen mit der Polizei.
Alles Indizien für Gewohnheit und Verträglichkeit.
Es ist ja so, dass häufiger exzessiver Alkoholkonsum zu einer ganz erheblichen Alkoholgewöhnung führt, ja, sodass die Leute dann mit erstaunlich hohen Blutalkoholkonzentrationen die unmittelbaren Wirkungen sehr gut kompensieren können und auch noch überlegt und zielgerichtet handeln können.
Das war unser Fall Murnau. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Heike Fischer, Sonja Hase, Alex Kote und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter bekommt das Wort.
Hallo Holger und hallo Herr Fischer, hier ist Sonja Striegel von Das Wissen. Ich habe Morde für euch, aber vor allem Hintergründe über die organisierte Kriminalität in Europa. In 3 Folgen zoomen wir ran an die Menschen, an die skrupellosen und oft völlig paranoiden Kriminellen, an die unbedarften Mittäter, die das System stützen, wenn sie zum Beispiel Drogen kaufen oder gefälschte Markenartikel. Und an die hartnäckigen EU-Ermittler. Wie arbeiten die eigentlich? Hört gern rein in Das Wissen, organisierte Kriminalität in Europa, 3 Folgen.
Schön, dass wir das über Das Wissen jetzt wissen. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.